Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute blicken wir zurück auf ein langes Journalistenleben. Unser Gast hat die Republik und alle ihren gesellschaftlichen und politischen Debatten jahrzehntelang begleitet. Zum Beispiel für die Süddeutsche Zeitung, für die Woche und den Stern. Sehr erfolgreich war vor allem seine Sternkolumne Zwischenruf aus Berlin. Jede Woche 960 Mal, fast 20 Jahre. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Jörges.
Guten Morgen. Freue mich sehr, hier zu sein.
Inzwischen offiziell im Ruhestand, aber ich vermute mal, das Wort gibt sich in Ihrem Vokabular.
Das ist eine große Illusion zu glauben, dass es das überhaupt gäbe. Man soll es den Leuten gar nicht einreden. Man kann nicht aufhören zu arbeiten, man muss sich mit irgendwas beschäftigen. Und das muss einem klar sein, wenn man auf das Alter zuläuft.
Zumindest, wenn man seinen Beruf so geliebt hat wie Sie.
Es gibt keinen Menschen, der sich der Untätigkeit hingeben kann. Das halte ich für völlig unmöglich.
Hans-Ulrich Jörges hat die Zeit genutzt, um seine Autobiografie zu schreiben. Darin findet man noch viele interessante Bezüge zu Hessen. Kindheit zum Teil in Fulda, die wilden 70er Jahre in Frankfurt. An was denken Sie spontan als erstes, wenn Sie an Fulda denken?
An Glockenläuten, an Prozessionen, an den Dom und an meine tiefe protestantische Trotzreligiosität. Denn ich bin gegen den Katholizismus protestantisch geworden.
Über seine Kindheit in Fulda reden wir gleich als erstes. Hans-Ulrich Jörges in HR1.
HR1, genau meins.
Geboren ist Hans-Ulrich Jörges nicht in Hessen, sondern in Thüringen, in Bad Salzungen. Aber 1957 durfte seine Familie offiziell in den Westen ausreisen, also noch vor dem Bau der Mauer. Schauen wir also auf diesen ersten Umbruch in Ihrem Leben mit den Augen eines Fünfjährigen. Wir haben immer so dieses Bild in der DDR, da fehlte es an allem. Und dann kamen die Menschen von der Armut in den goldenen Westen. Wie haben Sie das damals als Kind erlebt?
Genau umgekehrt.
Umgekehrt.
Es gab in der DDR in Thüringen einen relativen Wohlstand, relativ ist dick unterstrichen. Das heißt, meine Eltern, meine Großeltern und alle Leute, die ich kannte, hatten Gärten, hatten Stallhasen, hatten Hühner, haben von den Hühnern Eier gekriegt, haben die Hühner geschlachtet, die Hasen geschlachtet und denen ging es relativ gut. Es war in den Nachkriegsjahren, ich bin ja 1951 geboren, das waren noch die Nachkriegsjahre, eine Zeit, in der die Älteren froh waren, dass sie den Krieg überlebt hatten. Die haben wahnsinnig viel gefeiert. Ich habe im Nachhinein auch nur Fotos von meinem Vater gefunden, der irgendwo mit Leuten saß beim Feiern, hatte ein buntes Papierhütchen auf. Bad Salzungen ist eine Kurstadt, da ist ein See in der Mitte, ein Kurhaus, ein weißes. Da wurde viel gefeiert und da gab es ein Seefest einmal im Jahr und ein Feuerwerk nächtens, das die Kinder dann sehen durften. Da hat mir nichts gefehlt.
Und das war im Westen dann anders am Anfang?
Ja, nennen wir im Westen, das ging schon beim Grenzübertritt los. Auf der östlichen Seite, ich habe das ja alles nicht verstanden, da wehten Fahnen, da waren Parolen angebracht an der Straße, auf denen irgendwas stand. Und dann kamen wir in den Westen rüber und da wehte weder eine Fahne noch war da eine Parole angebracht. Es war einfach alles grau und eintönig. Und wir sind in einem Dorf in der Nähe von Eschwege gelandet, als Untermieter bei einem Ziegenzüchter auf einem kleinen Bauernhof und sind tief gestürzt. Mein Vater hat sich von Gelegenheitstätigkeiten mehr schlecht als recht ernährt. Er hat mir später mal erzählt, wenn er die Kinder nicht gehabt hätte, hätte er sich das Leben genommen. Denn das war ziemlich aussichtslos. Und wir Kinder, meine Schwester und ich, wir haben auf diesem Dorf zu den armen Leuten gehört. Und wenn die Bauern am Anfang Dezember geschlachtet haben, Schweine geschlachtet haben, dann sind die Kinder der armen Leute dorthin gegangen, haben ein Schüsselchen am Abend in den Flur des Hofs geworfen, einen bestimmten Spruch aufgesagt. Und dann hat der Bauer was eingefüllt, Wurstsuppe oder ein bisschen Wellfleisch mit Sauerkraut und hat das wieder rausgestellt. Das waren dann für die ganze Familie Festessen. So haben wir da gelebt am Anfang. Und ich bekam, wenn ich das noch erzählen darf, weil das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aus einer Caritas-Kleiderspende eine kurze braune Hose aus Bleile. Werden die Hörer wahrscheinlich nicht mehr kennen. Das war damals ein ziemlich teurer Strickstoff, festes Zeug. Ich mache die Hose auf. Und die war nicht gereinigt worden, die war vollgeschissen. Die vollgeschissene kurze Hose war sozusagen die Begrüßung im Goldenen Westen.
Schließlich hat Ihr Vater einen Job gefunden, Sie sind nach Fulda gezogen und da waren Sie dann die evangelische Familie in der katholischen Hochburg.
Ja, und außerdem war mein Vater in der SPD und war immer Wahlhelfer. Bei jeder Landtagswahl ist er morgens hingegangen in das Wahllokal und hat gesagt, diesmal kommen wir über 30% und dann kam er am Abend wieder nach Hause und dann hatten sie irgendwie wieder 22 oder 24% geholt. Das war lebenslang eine Demütigung. Wir waren vermutlich die einzige Familie in Fulda, die sich gefreut hat, als Adenauer gestorben ist. Das war für mich als Kind eine sehr eigentümliche Geschichte. Da wehten überall schwarze Fahnen in Fulda, die Glocken läuteten rund um die Uhr. Im Fernsehen wurde die Beerdigung gezeigt, also erstmal der große Akt im Kölner Dom, dann wurde der Sarg über den Rhein nach Rhöndorf gefahren und mein Vater saß Schenkel klatschend vom Fernseher und freute sich, jetzt ist er weg.
Ja? Oh je, was ist Ihre schönste Erinnerung an Fulda?
Ich habe immer in der Schule immer das beste Sammelergebnis fürs Mittagsgenesungswerk gehabt. Also man schwärmte dann aus, das war immer Winter, kriegte so eine Sammelbüchse und so ein paar Blümchen in jedem Jahr waren die Papierblümchen aus einer anderen Farbe und hat dann da auf den Straßen gesammelt. Und ich hatte mir dann einen Trick zugelegt, wie ich das mache. Ich habe die anderen Blümchen in die Tasche gesteckt und habe nur noch ein Blümchen in der Hand gehabt und bin auf ältere Damen zugegangen und habe die angesprochen, ob sie nicht was geben wollen fürs Müttergenesungswerk. Und es ist doch mein letztes Blümchen. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Das letzte Blümchen haben sie mir immer abgenommen. Und ich hatte ein super Sammelergebnis und immer in Religion eine Eins.
Hans-Ulrich Jörges über seine Kindheit in Fulda. Und von dort ist er dann später nach Frankfurt gezogen. Dort hat er die wilden 68er Jahre erlebt. Und wie er das heute bewertet, darüber reden wir gleich. Seine Eltern wären stolz gewesen, wenn ihr Sohn studiert hätte. Doch Hans-Ulrich Jörges fand den Hörsaal schnell langweilig und entschied sich stattdessen für ein Volontariat bei einem Wirtschaftsnachrichtendienst in Frankfurt. Das ist schon ein bisschen skurril, denn eigentlich war er damals tief in die linksradikale Szene eingetaucht. Also gegen den Kapitalismus agitieren, aber für einen Wirtschaftsdienst schreiben. Wie haben Sie das denn mental unter einen Hut gebracht?
Das versteht heute kein Mensch mehr. Wenn man heute Journalist werden will, dann heißt es, da hast du gar keine Chance, also ein Volontariat irgendwo zu kriegen.
Erst studieren.
Das ist ja so. Jedenfalls, ich wollte erst einen Beruf gelernt haben, bevor ich studiere, weil ich wollte mir das Studium durch den Beruf finanzieren. Also bin ich aufs Arbeitsamt in Frankfurt. Die haben mir zwei Sachen angeboten. Zum einen eine Setzerlehre in der Union-Druckerei, hätte aber 3,5 Jahre gedauert. Das war mir zu lang, da ich auch wusste, mit dem, was ich da lerne, kann ich später nichts mehr anfangen. Und das zweite war ein Volontariat in einer Wirtschaftsnachrichtenagentur. Da war ich der erste Langhaarige, der dort als Volontär eingestellt wurde. Und ich dachte mir, das machst du 2,5 Jahre. Das wurde dann verkürzt, weil ich gut war, weil da lernst du was vom Kapitalismus. Und das war im Nachhinein lebensgeschichtlich betrachtet ein Segen, weil ich habe einen unglaublichen Spagat hingelegt zwischen Linksradikalismus, durchaus auch gewaltgeneigt gelegentlich, und dieser Arbeit bei einer Wirtschaftsnachrichtenagentur.
Aber nach dem Spagat frage ich ja gerade, das ist ja der totale Widerspruch. War das dann für sich verlogen oder haben Sie sich das zurechtgebogen? Nee. Wie haben Sie diesen Spagat gemacht?
Ich dachte, da lerne ich was über den Kapitalismus.
Über den Feind, oder?
Über das sozusagen. Das war insofern nützlich, weil ich merkte dann sehr schnell, das sind gar keine Feinde, das sind Menschen wie andere auch. Und da sind viele Vorurteile zusammengebrochen. Aber ich brauchte das ja auch, um davon leben zu können. Und um das mal bildhaft zu machen, wozu das geführt hat. Damals gab es sehr viele Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. An einer abendlichen bin ich dann mit anderen, das werden ein paar hundert Leute gewesen sein, im Frankfurter Westend zu einem Rechenzentrum von IBM gezogen. Dort wollten wir die Scheiben einwerfen. Und haben das auch versucht. Die hatten allerdings Panzerglasscheiben, sie sind uns nicht gelungen. Und dann bin ich von diesem IBM-Rechenzentrum, weil ich noch arbeiten musste, straight in die Agentur gelaufen und habe dort den Schlussbericht von der New Yorker Börse geschrieben. Und da tauchte natürlich IBM auf. Also IBM war bei mir an diesem Tag in zwei Rollen zu sehen. Einmal als Feind im Blick auf den Vietnamkrieg und einmal als Broterwerbsobjekt.
Lachen musste ich bei dem Satz in Ihrem Buch, mit den Frauen endete der Kommunismus.
Ja, wir wohnten in einer Wohngemeinschaft. Drei Männer, Jungs, wie man das will, so im Alter zwischen Junge und Mann, so 18, 19, 20 Jahre. Und in dieser Wohngemeinschaft herrschte der Kommunismus. Jedem nach seinen Bedürfnissen ist ja der Ursprung des Kommunismus. Und wir hatten überhaupt kein Privateigentum, nichts. Alle Hemden lagen auf einem Stapel, alle Unterhemden, alle Unterhosen, alle Pullover und so weiter. Und wir haben uns genommen, was wir brauchten. Und es passte auch allen. Und wir haben alles Geld in eine Kasse getan und jeder hat sich genommen, was er brauchte. Und dann sind Freundinnen dazugekommen. Und dann hat das Gemeinschaftseigentum sein Ende gefunden, weil dann wurden auch die Zimmer zugeteilt. Dann gehörten jeweils ein Zimmer einem Paar. Und dann kamen auch so die kleinen Rivalitäten um die Alltäglichkeiten und dann wussten wir, jetzt ist das alles zu Ende.
Ich habe den Eindruck, viele aus dieser wilden 68er-Generation verklären diese Zeit so ein bisschen, vor allem so ihre Bedeutung für die deutsche Gesellschaft. Wie bewerten Sie die 68er mit 40 Jahren Distanz?
Ich teile Ihr Urteil, dass das verklärt wird. Und ich bin sehr entschieden der Meinung, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch über meine eigenen Erfahrungen, das ist die 68er-Bewegung, war eine doppelgesichtigte. Die Menschen, die an ihr teilgenommen haben, haben sich selbst befreit. Ich habe mich selbst persönlich befreit aus einem kleinbürgerlich spießigen Elternhaus. Man hat in einer Wohngemeinschaft gewohnt, man hat Joints geraucht, man hat viel Musik gehört, man hat gelebt, wie man leben wollte. Andererseits, politisch betrachtet, war diese Bewegung sehr, sehr schnell einfach totalitär. Das muss man sagen. Ich habe, wenn man es politisch betrachtet, eigentlich nur erlebt Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Fraktionen dieser linksradikalen Bewegung, das Verbot von abweichenden Meinungen, das Niederschreien von abweichenden Meinungen und den ständigen Streit, wer denn die katholischste aller Kirchen des Kommunismus sei.
Hans-Ulrich Jörges über die 68er-Generation.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und dem Journalisten Hans-Ulrich Jörges. Und jetzt lüften wir das Geheimnis des Titels seiner Autobiografie. Klingt auf den ersten Blick ziemlich merkwürdig. Der Schrei des Hasen. Und diesen Schrei hat es tatsächlich gegeben und war ein Wendepunkt in seinem Leben. Denn sie hatten sich tatsächlich ein Gewehr besorgt, nicht um Jäger zu werden. Was hatten sie damit vor?
Das ist eigentlich, wenn ich zurückdenke, kann ich mich nur in Scham daran erinnern. Das war in diesen merkwürdigen Jahren Anfang der 70er, 70, 71, 72. Das war der gleitende Übergang vom Linksradikalismus in den Terrorismus, der in Frankfurt sehr viel klarer, sehr viel stärker und ausgeprägter war als in Berlin oder sonst wo. Das hat sich in Frankfurt abgespielt. Und auf einmal stand ich mit einem Gewehr, das ich mir mit den zwei Kollegen, Freunden in der Wohngemeinschaft gekauft hatte, im Bahnhofsviertel, konnte man damals problemlos, einem halbautomatischen Kleinkalibergewehr. Wir haben uns dann später noch Waffenbesitzkarten besorgt bei der Polizei. Damit waren die Dinger legalisiert. Aber wir standen auf dem Feld und wollten die mal ausprobieren. Der Kriegsdienstverweigerer mit der Knarre in der Hand.
So, und Sie haben auf diesen Hasen geschossen.
Wir wussten gar nicht, was wir da tun werden, ob wir auf einen Stein schießen oder auf einen Baum oder irgendwas. Und dann sahen wir den Hasen da sitzen. Und ich habe auf den geschossen und habe ihn getroffen. Und das muss ich jetzt versuchen nachzumachen. Wenn man das einmal gehört hat, vergiss es nie. Das ist ein sehr hoher, sehr heller, kindlicher, endloser Klageton. Das klingt wie ein verletztes Kind. Und das geht ungefähr so. Ganz lang, viel länger. Es hört gar nicht auf. Wir mussten aber den Hasen zum Schweigen bringen, haben dann x-mal auf den geschossen und das war einfach eine schreckliche Geschichte. Wir sind dann nach Hause gefahren, stumm. Ich habe das Gewehr in den Schrank gestellt, ich habe es nie wieder in die Hände genommen.
Und wenn der Hase einfach nur tot umgefallen wäre, wären Sie vielleicht Terrorist geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gab andere Situationen, wo der Grenzübergang deutlicher zu sehen war, wo ich mich dagegen entschieden habe. Ich kannte ja zwei, aus denen später große internationale Terroristen geworden sind, hier in Frankfurt. Mit diesem zweiten war ich in einer Gruppe von 5 Leuten in der Jahrhunderthalle in Höchst, wo eine südkoreanische Taekwondo-Kampfsportveranstaltung stattfand, vor ganz normalem Publikum. Und er wollte, weil er und einige andere aus dem Verlag, in dem die gearbeitet haben, Verlag Roter Stern in der Unterlindau, die hatten enge Kontakte nach Nordkorea und die wollten diese Veranstaltung sprengen. Ich vermute im nordkoreanischen Auftrag und möglicherweise sogar finanziert durch Nordkorea. Das waren die Ursprünge der revolutionären Zellen. Das ist mir später alles erst klar geworden und Nordkorea hat dafür wahrscheinlich Geld gegeben. Der wollte diese Veranstaltung sprengen durch eine Bombendrohung per Telefon. Er ist also raus, hat das getan. Die haben das aber nicht aufgelöst und dafür hatte er eine Rauchbombe aus Bundeswehrbeständen dabei und die sollten wir zünden und da reinrollen, eine Treppe runterrollen. Wir haben uns geweigert. Und haben auch hinterher auf der Fahrt nach Hause gesagt, dass wir sowas nie wieder machen würden. Und der hat sie aber gezündet und runtergerollt. Und da war schon die bewusste Entscheidung gefallen, sowas machen wir nie. Und in Wahrheit war das eine Rekrutierungsgeschichte. Er wollte uns anwerben für die revolutionären Zellen.
Aber dazu ist es dann nicht gekommen. Gottlob. Und dazu beigetragen hat auch der Schrei dieses Hasen, der ihm gezeigt hat, dass es eben schrecklich ist, auf Wesen zu schießen. Jetzt haben wir den ersten Musikwunsch für Sie. Auch in die 70er Jahre gehen wir jetzt mit Santana und Samba Party. Hans-Ulrich Jörges hat in seinem langen Journalistenleben natürlich auch etliche Politiker persönlich kennengelernt. Heute hört man ja immer, ja, früher waren das gestandene Persönlichkeiten, heute sind die alle allglatt und charakterlos. Ist da was dran oder wird da auch die gute alte Zeit verklärt?
Da ist ein bisschen was dran, weil die Politiker in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren entweder als Soldaten im Krieg oder sie waren im Exil oder sie saßen im KZ oder im Gefängnis. Und das waren natürlich ganz andere Lebensläufe. Das kann man ihnen nicht anrechnen. Dafür haben sie ja nichts getan sozusagen. Sie waren tapfer, sie waren im Widerstand, sie haben den Krieg überlebt und alles, was damit verbunden war. Also den heutigen Politikern kann man das nicht vorwerfen. Ist ja gut, dass sie keine Kriege erlebt haben. Insofern waren das andere Figuren und heute sind die eher von der Universität in die Junge Union und von dort aus in den Bundestag. Das ist der übliche Weg, ja. Das ist schon ein Stück langweiliger.
Klar. Eine dieser schillernden Figuren der 70er Jahre, Franz Josef Strauß, der legendäre Ministerpräsident von Bayern, auch den haben Sie bei Reisen begleitet. Da gibt es ja viele Mythen um Strauß. Was ist wahr?
Ja, ich habe mich gewundert. Man hat den Strauß immer nur erlebt als bullig, am Wahlabend häufig angetrunken, wo er dann sozusagen mit hochrotem Kopf zum Gaudium des Publikums das Wahlergebnis kommentiert hat. Ich habe ihn erlebt, war eingeladen mit einer kleinen saudi-arabischen Maschine im Flug nach Syrien. Er war dort eingeladen und habe ihn dort als warmherzigen, charmanten, freundlichen Mann kennengelernt, mit dem man wunderbar umgehen konnte und der ganz anders war, als ich ihn wahrgenommen hatte. Das war der Alte, der Vater Assad, der damals das Land regierte, und die hatten ihn eingeladen. Er hatte sich rückversichert bei den Amerikanern. Die hatten ihn eingeladen, offensichtlich, um mit ihm Waffengeschäfte zu besprechen. Das kann ich nur daraus schließen, dass er begrüßt wurde vom Verteidigungsminister. Strauß war damals bayerischer Ministerpräsident und er wurde am Flughafen vom Verteidigungsminister begrüßt, auch dort während des Besuchs begleitet und wieder verabschiedet. Und das ist schon eine ganz eindeutige Hinweis. Aber also, jedenfalls, Strauß war eine andere Figur, als ich erwartet hatte.
Ja, wenn man einen Politiker näher kennenlernt, hat man oft ein anderes Bild, als man vorher über die Medien hatte. Kann man als Journalist dann mit einem Politiker auch privat befreundet sein oder geht das gar nicht?
Im äußersten Ausnahmefall. Ich habe heute einen Politiker, mit dem ich auch privat etwas befreundet bin. Das ist Wolfgang Kubicki.
FDP,
weil ich ihn mal besucht und ihn beraten habe. Ich habe ihm geraten, er soll in die Bundespolitik gehen. Er war in Kiel, Schleswig-Holstein, dort im Landtag. Das war unter seiner Kragenweite. Er ist ja heute auch im Bundestag. Und ansonsten eigentlich nicht so richtig. Es gibt noch zwei, drei, zu denen ich gute Beziehungen hatte. Aber ich habe mir auch als Grundsatz genommen, keinen Politiker zu duzen, weil man muss jeden Tag in der Lage sein, seinen Rücktritt zu fordern. Und wenn man ihn duzt, fällt das schon ein bisschen schwerer, dann wird das als Verrat wahrgenommen, funktioniert nicht. Das sind zwei Welten und die kann man nicht vermischen. Also, um das mal an einer Figur klarzumachen, Gerhard Schröder, den fand ich immer sympathisch auf seine wölfische Art. Aber der hat auch zweimal versucht, mich journalistisch umzubringen. Der hat dem Vorstandsvorsitzenden meines Verlags gesagt, in einem Jahr, da stand ich 10 Meter entfernt bei einem Empfang, sie sollten mir das Maul stopfen, weil ihm meine Kommentare nicht gefallen haben. Und im nächsten Jahr hat er gesagt, sie sollten mich feuern. Und als der Vorstandschef sagte, das sei bei Ihnen nicht üblich, hat er gesagt, dann seid ihr euer Geld nicht wert. Er meinte damit den Vorstand des Verlags. So war Schröder. Also ich habe daraus die Schlussfolgerung gezogen, ein bisschen Erdogan ist überall.
Hans-Ulrich Jörges über den Umgang mit Politikern. Als Journalist kann Hans-Ulrich Jörges manchmal ganz gut zulangen. Mit seiner Kritik hat er nie hinterm Berg gehalten. Jetzt wollen wir mal hören, wie das im echten Leben so ist. Auch da hat er manchmal einen ordentlichen Wumms. Das kann uns unser Überraschungsgast am Telefon sagen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ach. Michael Möglich, der Boxtrainer.
Ja, genau.
Das ist ja wunderbar.
Also, Sie sind der Boxtrainer von Hans-Ulrich Jörges. Wie würden Sie ihn so beschreiben? Welche Eigenschaften hat der so, Ihr Schüler?
Ein wunderbarer Mensch, dankbar, pünktlich und extrem viel Herzblut. Ja, und ein guter Sportler.
Also, wie ist er denn so als Boxer?
Wie eine Dampfwalze.
Also der haut drauf, oder ist das eher der Taktiker?
Der haut richtig drauf, ja.
Ich glaube, ich habe eine ganz gute Rechte, ne? Oder?
Rechten ja, Cross. Der hat ganz schöne Rechte. Er hat sich neulich mal richtig erwischt.
Ja, dieser Michael Möglich war früher in der DDR Jugendtrainer. Also in der DDR ist sehr technisch geboxt worden. Da hat man sehr großen Wert drauf gelegt, nicht einfach zuzuschlagen, sondern gut, technisch gut zu boxen. Das vermittelt er uns Schülern auch. Wir sind eine Gruppe von, schätze mal, 12 oder 15 Leuten, die in unterschiedlicher Konstellation dann miteinander trainieren. Das Training übrigens, um das zu erklären, besteht nicht nur aus Boxen, sondern aus allem Möglichen, als Körperübungen und Krafttraining und so weiter.
Aha, wie viele Liegestützen schaffen Sie so?
Das ist nicht der Punkt. Wir haben nie erprobt, wie viel man schafft, sondern wir machen dann einige Runden an Krafttraining und da sind dann immer an verschiedenen Stellen 10 Liegestütze dazwischen und wahrscheinlich macht man dann bei so einer Krafttrainingseinheit 50 oder so.
Verstehe. Ja. Ist er ehrgeizig im Training?
Ja, das ist er. Sehr ehrgeizig.
Und wie haben Sie den Boxsport für sich entdeckt?
Meine Frau hat mir 10 Trainingsstunden geschenkt. Ach. Zu irgendeinem runden Geburtstag. Da bin ich da hingegangen und habe bei ihm trainiert. Und da muss man einfach noch ergänzen, wir haben während der ganzen Corona-Jahre, wo die Boxkeller gesperrt waren, haben wir uns bei Wind und Wetter und Eis und Schnee draußen in einem Park getroffen und haben da miteinander geübt. Manchmal kam die Polizei, guckte sich erst eine Weile an. Das fanden die aber gut, weil wir auch nicht so nah aneinander waren und haben das laufen lassen.
Worum geht es sonst beim Boxen? Also es geht eben nicht nur um das Zuschlagen und das Abreagieren. Was macht Ihnen daran Spaß?
Das ganz Besondere ist, dass man ertragen muss, dass man getroffen wird. Also in diesem Moment, wo man getroffen wird, der Unterlegene ist, ohne wütend zu werden oder dem anderen das Übel zu nehmen. Das muss man einstecken. Es gibt ja so Boxlegenden, es gibt Boxfilme. Da sieht man, wie Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen durch Boxen besser werden, stabilisiert werden. Das habe ich in diesem Boxkeller in so Runden mit Jugendlichen mehrfach beobachtet. Das ist einfach richtig. Das sind alles Jugendliche aus mehr oder weniger schwierigen Verhältnissen, Migrantenverhältnissen, die durchs Boxen einen gewissen Adel gekriegt haben. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich damit meine. Mhm. Das waren feine, junge Leute.
Michael Möglich, der Boxtrainer von Hans-Ulrich Jörges. Vielen Dank, dass Sie ein bisschen über Ihren Schüler geplaudert haben.
Vielen Dank, dass Sie den geholt haben. Das ist eine Riesenüberraschung.
HR1 Talk.
Hans-Ulrich Jörges ist unser Gast. Er hat viel gearbeitet in seinem Leben, aber ein bisschen Rock'n'Roll musste auch sein, schreibt er selbst. Zum Beispiel das Bad im Meer, direkt am Nordpol. War das dienstlich oder privat?
Nein, das war privat. Das war auch ziemlich teuer. Da habe ich lange für gespart. Ich bin mit einem russischen Atomeisbrecher an den Nordpol gefahren. Im Sommer, das war glaube ich im Juni, werden die Eisbrecher für ihr eigentliches Geschäft nicht gebraucht, also so Fahrrinnen für Handelsschiffe freizumachen um Sibirien rum. Und da kann man die Kabinen der Ingenieure und der Techniker mieten und dann fahren die zum Nordpol. Und da waren noch viele Chinesen mit an Bord vor allen Dingen, also irgendwie 60 Leute. Und als das Schiff am Nordpol angekommen war, konnte man in der Fahrrinne in der Badehose ins Wasser steigen. Das Wasser hatte -2 Grad. Und dann ist man da rein und ist eine kleine Runde gesprungen, anders ging das nicht, vom Eis aus. Und ist eine kleine Runde geschwommen und bis man dann gemerkt hat, jetzt wird's aber kalt, ist man über eine Aluleiter wieder rausgestiegen. Ein Arzt stand auf dem Eis und hatte einem ein Seil um den Bauch gebunden, falls was schief geht, um ihn wieder rauszuziehen. Und das war aber sehr viel angenehmer, als sich das so anhört. Das war problemlos hinzukriegen und da kriegte man dann eine Urkunde.
Also diese Grenzerfahrung ist Ihnen dann schon wichtig, an die Grenzen gehen, das mögen
Sie. Nein, wenn man da steht und die sagen einem, wenn Sie wollen, können Sie da jetzt schwimmen und man ist nur einmal im Leben am Nordpol, dann wagt man das auch. Man überlegt sich dann, das haben schon viele vor dir gemacht und wenn da welche gestorben wären, würden sie es nicht mehr anbieten. Also machst du das mal und das war auch richtig.
Hans-Ulrich Jörges und gleich erfahren wir mehr über ihn im HR1 Fragebogen. Journalisten sind es gewohnt, Fragen zu stellen, Antworten geben. Das überlassen sie lieber den anderen. Aber um den HR1-Fragebogen kommt auch Hans-Ulrich Jörges nicht herum. Jetzt füllt er ihn aus. Mein schönstes Privileg als Journalist ist?
Frei zu sein.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2,19 Euro.
Zuletzt geklaut habe ich
Bücher in Frankfurt auf der Buchmesse. Jede Menge.
Meine Lieblingspfeife.
Ist schon lange kalt, weil ich nicht mehr rauche. Ein Kollege hat das nicht mehr ertragen, den Qualm, und dann habe ich aufgehört.
Sie waren mal Pfeifenraucher des Jahres.
Ja.
Lange her.
So vergehen die Zeiten.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
Märchen ernst zu nehmen und mich an ihnen zu erfreuen. Ich habe den Kindern gerne Märchenbücher vorgelesen und war selber ganz hingerissen.
Mein Lieblingsessen?
Hummer. Selber gekocht.
Am meisten auf die Palme bringt mich
Lüge.
Glück bedeutet für mich,
von Menschen umgeben zu sein, die sich in diesem Moment wohlfühlen.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass viele Leute so leicht bereit sind, sie aufzugeben, wie jetzt in der Corona-Zeit.
Bereut habe ich
vieles in meinem Leben, am meisten meine linksradikalen Irrtümer.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Ornella Muti.
Mein größter Flop war,
ich habe mich dafür entschuldigt, ich habe Angela Merkel in einem Kommentar aufgefordert, Wolfgang Schäuble als Finanzminister zu entlassen, weil er sehr lange im Krankenhaus lag und nicht mehr auf die Beine kam. Und ich habe argumentiert, wir brauchen einen funktionierenden Finanzminister, sie soll ihn in die Wüste schicken. Das war eine Gnadenlosigkeit, die ich dann später bereut habe, und ich habe mich dafür bei ihm entschuldigt.
Eitelkeit.
Vermutlich bin ich irgendwo eitel, aber ich nehme es nicht so richtig wahr.
Der Glaube
kehrt mit dem Alter zurück.
Ich habe Angst vor
der Zerstörung dessen, was Deutschland nach dem Krieg erreicht hat, politisch meine ich das, der Zerstörung von Liberalität, Demokratie und großzügigem Umgang mit Minderheiten.
Treue.
Ganz wichtig. Ich habe zweimal im Leben gegen die Treueverpflichtung verstoßen und habe es immer wieder bereut.
In meinem Bücherregal unten rechts steht
Fotoalben.
Daher eins Fragebogen, ausgefüllt von Hans-Ulrich Jörges. Vielen Dank. Welche Rolle haben Journalisten in unserer Gesellschaft? Diese Frage stellt sich umso dringender, seitdem ein Teil der Menschen abdriftet in Internetblasen, weil sie das Vertrauen in die klassischen Leitmedien verloren haben. Hans-Ulrich Jörges, was ist Ihr Eindruck? Wie kann man dagegen steuern?
Man muss seinen Beruf ernst nehmen und sich immer wieder vor Augen führen, wozu man da ist. Und das heißt unabhängig sein, frei sein, niemandes Lied singen, sondern seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und die auch mutig vertreten und nicht mit den Wölfen heulen. Das ist das Allerschlimmste in unserem Beruf, dass so viele Kollegen im Rudel unterwegs sind. Und wir sind aber nicht für das Rudel geschaffen, sondern wir sollen eigentlich frei sein und eher alleine gehen.
Diese Frage haben wir in diesem Jahr auch schon mit dem Kollegen Stefan ausdiskutiert, der war auch bei uns, und er hat dazu diese Ansicht hier. Hören wir mal rein.
Für mich gilt immer noch der auf die Formel gebrachte Spruch von Augstein, sagen, was ist. Ich will sagen, für mich ist immer wichtig der Ansatz, sagen, was ist und nicht sagen, was sein sollte. Die meisten oder sehr viele Journalisten, heute auch ganze Zeitungen, inzwischen der Stern hat das ja geradezu zum Konzept gemacht, gehen eher davon aus, wir wollen den Leuten sagen, was sie denken sollen. Wir erzählen ihnen, wie die Welt sein sollte oder wie wir uns das vorstellen, wie es sein müsste. Und das habe ich niemals getan.
Fühlen Sie sich damit angesprochen?
Also da gebe ich zwei Antworten drauf. Bitte. Erstens, der Spiegel ist das Organ, das den Menschen immer erzählt hat, wie sie sein sollten. Da war Stefan Aust Chefredakteur, also das kann ich gar nicht sehen, dass da nur erzählt worden ist, was ist. Und zweitens, es gibt ja von Hajo Friedrich den Satz, dass sich ein Journalist mit keiner Sache gemein machen soll und sei sie auch noch so gut. Das halte ich für den falschesten Satz über unseren Beruf. Natürlich sind wir dazu da, bestimmten Degenerationen der Gesellschaft und einer Amoralität der Gesellschaft entgegenzutreten und zu sagen, was sein sollte. Und da kann sich jeder mit auseinandersetzen und sagen, derjenige, der das jetzt gesagt oder geschrieben hat, der irrt. Aber dann bildet er dadurch auch seine Meinung als Hörer oder Zuschauer oder Leser. Aber das ist auch unser Auftrag. Also wir sollen nicht nur agitieren oder nur kommentieren, das ist ja klar, aber die Medien insgesamt betrachtet, informieren und kommentieren. Und die Kommentierung heißt, Versuch unternehmen, den Menschen einen Weg zu weisen. Dem müssen Sie aber nicht folgen.
In der Kolumne haben Sie ja schon dann versucht, uns zu zeigen, wie Sie denken und damit, wie wir denken könnten, zumindest das Angebot.
Ich habe gezeigt, wie ich denke.
Ja.
Und ein solches Stück wie eine Kolumne dient der Meinungsbildung auch dadurch, dass Menschen meine Meinung ablehnen. Und dann sind sie in ihrer eigenen Meinung sicherer geworden. Damit ist der Zweck erfüllt.
Glauben Sie, dass Sie als Journalist da die Welt verbessern konnten, um das große Wort zu nehmen?
Nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube, man sollte da nicht an die Welt denken, sondern man sollte an seine Leser denken. Und da gibt es natürlich schon, da gibt es schon Folgen, dass Menschen sich an Dingen, die man schreibt, die man vorgibt, orientieren. Und es gibt eine Gemeinde und meistens, wenn man eine solche Kolumne schreibt, über viele Jahre hinweg eine wachsende Gemeinde, die damit was anfangen können. Und das ist der eigentliche Inhalt, das ist nicht die Welt. Das ist zu hoch gegriffen. Die Welt verändert man dadurch nicht.
Hans-Ulrich Jörges in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Kollegen Hans-Ulrich Jörges, der als Journalist ja auch mal Hunger leiden musste, nämlich am Rande eines edlen Kongresses in New York. Die Staatsgäste sind an ihm vorbeigegangen zum Edelbuffet und die Journalisten standen und mussten zugucken beim Essen. Was haben sie gemacht?
Da saß Angela Merkel mit George Bush, dem damaligen Präsidenten, beim großen Bankett. Ich glaube, es war der World Jewish Congress, die da einen Preis verliehen haben an Angela Merkel. Und die Journalisten waren eingepfercht in so eine Kordel und haben dazugeguckt, wie die gegessen und getrunken haben. Ich hatte einen schwarzen Anzug an und ein weißes Hemd ohne Krawatte und habe gesehen, dass die Kellner auch alle so unterwegs sind und habe mich in die Schlange der Kellner eingereiht, die dann durch eine Schwingtür in die Küche einrückten. Ich also auch. Und dann funktioniert das drinnen, sieht man dann, das sind so zwei breite Metallschienen, da kommen auf beiden Schienen kommen die Teller immer weiter nach vorne gerückt und dann stehen Leute am Rand, der eine lädt Fleisch auf, der andere Soße, der dritte Kartoffeln, der vierte Gemüse und dann sind die Teller voll, sind vorne angekommen und dann kommen die Kellner, greifen mit den beiden Händen drunter, nehmen sich zwei Teller und verschwinden durch eine andere Klapptür wieder raus in den Saal und servieren das Essen. Das habe ich auch so gemacht. Es ist nicht so schwierig. Ich habe also zwei Teller genommen, bin durch die Klapptür raus. Draußen standen zwei Secret Service Agenten. Die haben mich etwas misstrauisch angeguckt. Die haben aber auch nicht reagiert, als ich nach rechts gegangen bin, während alle anderen Kellner nach links gegangen bin. Ich war der Einzige, der nach rechts gegangen ist. Es hat uns niemand verfolgt. Ich habe einem anderen Kollegen einen Teller gegeben. Ich selbst hatte einen. Wir hatten keine Messer und Gabel. Wir haben das Essen mit den Fingern gegessen. Auch das hat niemanden irritiert in diesem riesigen Saal, wo ja eine extreme Terrorgefahr war. Das muss man ja sehen. Ein riesiger Saal voller Juden mit dem amerikanischen Präsidenten und der deutschen Kanzlerin. Da kann man sehen, diese Sicherheitsorgane sind derartig verblödet, dass die offensichtlichsten Dinge manchmal nicht erkennen.
Gut, dass Sie Ihr Gewehr nicht dabei hatten.
Ja.
Und Sie haben der Kanzlerin sozusagen den Kaviar weggegessen an dem Abend.
Da gab es kein Kaviar, da gab es irgendwie ein Kalbfleisch oder sowas.
Auch diese Anekdote ist nachzulesen in seiner Autobiografie Der Schrei des Hasen. Und jetzt können Sie drei handsignierte Exemplare ergattern. Quizfrage. Bei welchem Sport kann Hans-Ulrich Jörges sich am besten abreagieren? 0800 155 4 die 1 0800 155 4 die 1 oder Sie gehen bei uns ins Netz auf hr1.de. Und nun der nächste Musikwunsch. Johnny Cash, We Will Meet Again. Warum dieser Titel?
Den möchte ich gerne bei meiner Beerdigung gespielt haben.
Na, da haben wir ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
Ja,
Johnny Cash.
Ich hoffe auch.
Johnny Cash für Hans-Ulrich Jörges.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
Am liebsten würde Hans-Ulrich Jörges einen alten, vertrockneten Büschel Gras in Plastik eingießen lassen, um ihn für die Nachwelt zu bewahren. Denn genau dieses Grasbüschel hat ihm vor ein paar Jahren die Kanzlerin persönlich in die Hand gedrückt. Was hat es mit diesem Gras auf sich?
Ja, sehr witzig. Da war sie noch die sorgende Hausfrau. Die hat sie ja öfter als die schwäbische Hausfrau bezeichnet. Sie besuchte jedenfalls das Sternbüro, das damals noch an einem wunderbaren Ort ganz nah an der Museumsinsel in Berlin gegenüber von Dom und Museumsinsel ganz oben im 6. Stock auf einem Gebäude drauf war. Und vor meinem Büro war eine große Terrasse mit Platten. Und zwischen den Platten sprießte immer Gras und Unkraut und alles Mögliche. Und sie ging da raus, bückte sich, zupfte das ab, sagte, Herr Jörges, das müssen Sie hier mal sauber machen lassen. Und hat mir also das rausgerissen in die Hand gedrückt. Das habe ich aufgehoben, habe ich heute noch. Das ist das Merkelkraut, habe ich das getauft. Das müsste man eigentlich irgendwann mal in Acryl gießen und ans Museum of Modern Art weitergeben. Dann nennt man dieses Kunstwerk Merkelkraut.
Was mochten Sie an Frau Merkel?
Anfangs mochte ich sehr ihre unprätentiöse, uneitle Art zu leben, auch sehr offen mit anderen Leuten umzugehen, mit mir auch. Es wurde später anders. Also die ist selbst in den Supermarkt gegangen und ist dort mit dem Einkaufswagen um die Regale geschoben. Und die Leute sind fürchterlich erschrocken, wenn sie auf einmal der Kanzlerin gegenüberstanden. Die ist ja auch mal mit dem chinesischen, ich glaube es war der Ministerpräsident, an eine Fleischtheke in einem Supermarkt in Berlin und hat ihm dort gezeigt, wie man hier einkauft. Der hat sich natürlich innerlich totgelacht, denn da, wo der einkauft, sehen die Fleischtheken noch ganz anders aus, da bin ich sicher. Aber jedenfalls, sie war sehr bescheiden. Sie wohnt ja heute noch sehr bescheiden gegenüber der Museumsinsel in einer Mietwohnung, die ist nicht groß. Sie hatte nie irgendwie materielle Interessen und ich bin auch fest von überzeugt, sie wäre niemals korrupt geworden, unbestechlich, im richtig klassischen Sinn, kein Geld genommen für nichts.
In diesen Tagen geht nun die Ära Merkel zu Ende. Sie übergibt das Amt nach 16 Jahren, sehr wahrscheinlich nächste Woche, an Olaf Scholz. Mal ehrlich, wie oft hatten Sie in den letzten Jahren schon das Ende der Regentschaft Merkel gesehen?
Naja, ich habe mal gesagt, locker hin gezählt habe ich es nicht, ein halbes Dutzend Mal. Und zwar deshalb, alle in der CDU-Führung sind davon ausgegangen, dass Merkel rechtzeitig geht und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger noch installiert vor der kommenden Bundestagswahl, damit die Ausgangsvoraussetzungen für diese Nachfolgefigur eben besser werden. Und sie hat es nicht gemacht, sondern im Gegenteil. Sie hat ja dann auch noch Annegret Kramp-Karrenbauer weggebissen, die auch gedacht hat, das läuft so. Sie hat ihr beim Abendessen gesagt, ins Gesicht, ich höre, du willst mich stürzen, du kannst es ja mal versuchen. Diese Drohung hat sie so erschreckt, AKK meine ich, dass sie gleich am folgenden Wochenende in einem Interview zurückgezuckt hat, nein, 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 die Kanzlerin bleibe bis zum Ende ihrer Tage. Merkel ist zu lange geblieben, sie hat zu lange regiert. Wir haben die letzten Jahre Stillstand erlebt, das hat das Land zu büßen. Die neue Regierung muss den Stillstand in vielen Bereichen versuchen, wieder aufzulösen. Ich will nur von Digitalisierung reden, von dem ganzen Behördenwahnsinn, der Langsamkeit von Behördenarbeit. Da hat sich überhaupt nichts getan. Die Schulen sind in einem schrecklichen Zustand. Man könnte jetzt stundenlang darüber reden, was nicht in einem guten Zustand ist. Die ganze Corona-Politik war eine einzige Kette von Fehlern. Und da muss ich sagen, wenn sie mindestens 2 Jahre früher, vielleicht sogar 4 Jahre früher gegangen wäre, wäre es gut gewesen. Ich hoffe, dass die neue Regierung eine Amtszeitbegrenzung einführt, damit diese 2 Ausnahmeathleten, Helmut Kohl und Angela Merkel, sich nicht wiederholen. Nochmal 16 Jahre möchte ich nicht sehen.
Und Sie schreiben dann, Sie haben dann doch mit ihr gebrochen. Glauben Sie, die Kanzlerin juckt das?
Ich glaube nicht. Die ist so dickfällig geworden. Wir haben uns anfangs sehr gut verstanden. Hat sie noch gerne mal ein Glas Wein mitgetrunken und so weiter. Das ist alles vorbei. Sie kann alles. Sie kann die ganze Palette. Sie kann auch richtig scheußlich sein und böse, aber auch freundlich und sehr nett und humorvoll. Die hat alles drauf. Und mir gegenüber hat sie alles gezeigt, bis hin zur Boshaftigkeit.
Hans-Ulrich Jörges über Angela Merkel. Am kommenden Mittwoch feiert Hans-Ulrich Jörges seinen 70. Geburtstag. Werden Sie ein bisschen feiern, den runden Geburtstag, oder geht das gar nicht?
Doch. Ich habe ein kleines italienisches Lokal, in dem wir häufig sind, meine Frau und ich, gemietet. Da passen ungefähr 40 Leute rein. Die sind auch geladen. Ich halte noch ein bisschen die Luft an, weil ich glaube, dass ein Teil der Gäste absagen wird. Da gilt dann 2G+.
So läuft es auch bei dieser Sendung hier heute.
Diese Feier werde ich nicht absagen. Und dann habe ich am folgenden Wochenende noch zu Hause bei mir ein Essen mit ein paar Verwandten und vor allem mit meiner jüngeren Tochter, die während der Woche nicht kommen kann. Da finden also 2 Feiern statt, eine größere, eine kleine. Und ich glaube, dass sie beide stattfinden werden.
Und nun haben wir wirklich halt einen Umbruch, denn ein paar Tage später wird dann wahrscheinlich Olaf Scholz als Kanzler vereidigt. Wie sehr juckt Sie das, die neue Regierung jetzt vielleicht doch noch kritisch zu begleiten, zu kommentieren? Oder würden Sie sagen, das müssen jetzt die neuen Journalisten machen?
Das müssen im Wesentlichen die neuen Journalisten machen, aber so ganz im Ruhestand bin ich nicht. Ich beobachte das schon noch, ich kommentiere es ab und zu, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber ich habe da keinen Ehrgeiz mehr, insofern habe ich mein Urteil, möchte gerne eigentlich auch der neuen Regierung mit einem Vertrauensvorschuss meinerseits entgegentreten. Das haben die auch verdient. Die müssen vieles aufarbeiten, was die alte hat liegen lassen. Die alte Regierung war in Wahrheit, wenn man sich mal anguckt, wer da alles drin saß. Mein lieber Mann, Herr Seehofer und Herr Scheuer und so weiter und so weiter. Die haben viel aufzuarbeiten, was die Alten verbockt haben. Ich bin gespannt vor allem auf das Duo Lindner und Habeck. Das sind, glaube ich, die spannendsten Figuren im Kabinett. Und der Olaf Scholz, den ich schon eine ganze Weile kenne, das ist diese sphinxartige Figur, von der niemand so recht beschreiben kann, was ihn eigentlich ausmacht. Aber das wird man jetzt kennenlernen. Als Kanzler kann er nicht mehr so ganz versteckt bleiben, er muss sich ein bisschen zeigen.
Wie lange bleibt Scholz Kanzler?
Er sagt es ja ausdrücklich, er will ja mehr als eine Legislaturperiode, also 8 Jahre hätte er schon gerne, mindestens. Ehrlich gesagt, wenn er das gut macht, nicht nur er, sondern die anderen mit, dann sei ihnen das gegönnt. Und diese Dreierkoalition ist, wenn man sie abstrakt beschreibt, diese drei Kräfte, die sich als Fortschrittskoalition beschreibt, dem sollte man eine Chance geben. Irgendwie bin ich gespannt drauf, was die draus machen.
Hans-Ulrich Jörges, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns ausführlich zu erzählen aus Ihrem Leben, aus Ihrer beruflichen Erfahrung
jetzt
und aus Ihrem Buch.
Aber Ihnen mal richtig danken, weil was Sie hier gezaubert haben in dieser Zeit, ich bin, muss ich den Hörern sagen, völlig unvorbereitet gewesen, was hier auf mich zukommt. Und das ist schon nicht nur sehr kurzweilig gewesen, sondern was die Live-Schalte mit dem Boxtrainer angeht, auch eine große Überraschung, für die ich mich sehr bedanke.
Freut mich sehr, dass es Ihnen gefallen hat. Am Schluss, eins haben wir noch, ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
Ja, ich zitiere jetzt das, was ich als Oberevangele im katholischen Fulda in einem Chor in der Matthäus-Passion gesungen habe, den Anfang. O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Boah, hat mich damals gegruselt, nie wieder vergessen.
Mit diesen mahnenden Worten gehen wir in diesen Sonntag. Hans-Ulrich Jörges, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, sie gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag, mit oder ohne Lamm.
HR1, genau meins.